Deutschlandfunk Interview.
Heute sollte der Bundeshaushalt für das kommende Jahr eigentlich beschlossen und verkündet werden. Es kam bekanntlich anders. Inzwischen rechnet der Bundeskanzler mit einer Einigung noch bis Freitag. In den vergangenen Wochen wurde über rund 25 Milliarden Euro berichtet, die in Christian Lindners Planung fehlen würden. Der Bundesfinanzminister hatte seine Kolleginnen und Kollegen im Kabinett zu Sparanstrengungen aufgefordert, mit dem Ergebnis, dass einige Ressorts stattdessen sogar mehr Geld forderten. Die FDP pocht unterdessen auf Einhaltung der Schuldenbremse. Der Journalist und Publizist Albrecht von Lucke schreibt für die Blätter für deutsche und internationale Politik. Guten Tag.
Schönen guten Tag, Herr Heinemann.
Herr von Lucke, was sagt die lange Haushaltsverhandlung aus über den Zustand der Ampelkoalition?
Naja, der ist anhaltend schwach, würde man sagen müssen, um nicht zu sagen desaströs. Und eines kommt noch hinzu, es ist jetzt ja die letzte Runde, in die es geht. Und man erlebt, dass alle ihre Maximalforderungen stellen, aus einem Grund. Die Koalition hat sich von am Anfang ja schon schwachen 52% auf 31% jetzt zusammen runtergewirtschaftet. Sie steht vor drei wichtigen Landtagswahlen im Osten. Die FDP hat allergrößte Angst, dass sie unter die 5%-Klausel fällt im nächsten Bundestagswahlkampf. Und insofern versuchen alle das rauszuholen, was für sie geht. Vor allem SPD und FDP stehen da konträr gegenüber. Die Grünen sind fast noch, hat man den Eindruck, manchmal in Schockstarre und stehen etwas am Rande. Aber jeder will aus diesen letzten Koalitionsverhandlungen erhobenen Hauptes herausgehen, in dem Wissen, dass es vielleicht eben doch nicht reicht und man dann sehr schnell in den Bundestagswahlkampf einsteigen müsste.
Wir haben eben den FDP-Politiker Johannes Vogel gehört. Er sagt, die Zusatzwünsche müssten jetzt priorisiert werden. Inwiefern ist in dieser Auseinandersetzung die Handschrift des Kanzlers erkennbar?
Ja, bisher ja gar nicht. Und das ist ja das Bemerkenswerte, das haben wir bei Olaf Scholz ja oft erlebt. Olaf Scholz hat sich ja gerade in den Vereinbarungen, übrigens von Beginn der Koalitionsvereinbarung an, immer sehr zurückgehalten. Er hat das auch strategisch durchaus nicht ungeschickt gemacht. Er wusste, er muss immer vor allem die FDP als den kleinsten Koalitionspartner bei Laune halten. Das hat lange Zeit funktioniert. Er hat nämlich immer mit dem gewissen Erpressungspotenzial seiner eigenen Partei sagen können, die FDP macht nur das und das mit, alles andere müssen wir leider konzidieren. Jetzt ist aber das große Problem, dass aus seiner eigenen Partei regelrechte Maximalforderungen gestellt werden. Die eigenen Leute an der Spitze, der Parteivorsitzende Lars Klingbeil, aber auch der Generalsekretär, übrigens auch alle Verbindungen innerhalb der SPD haben sich eigentlich jetzt hingestellt auf den Standpunkt, wir kämpfen für unsere sozialpolitischen Forderungen. Wir wollen eigentlich so etwas wie ein Sondervermögen. Wir wollen dass die Aufweichung der schwarzen Null. Und bisher ist nicht erkennbar, das werden wir dann ja vielleicht am Freitag erleben, es ist nicht erkennbar, wie diese Quadratur des Kreises vonstatten gehen soll. Einerseits die Forderung der FDP, und die wird da nicht hinter zurück gehen, keine Auflösung der schwarzen Null, also kein Auflösen der Schuldenbremse auf der einen Seite und genau diese Forderung seitens der SPD.
Herr von Lucke, Sie haben eben von der letzten Runde gesprochen. Was hält, wenn sie durchhält, diese Ampelkoalition noch ein Jahr lang zusammen?
Naja, zuallererst die Angst vor dem Absturz. Das ist es, was alle drei Parteien, das ist die Angst vor dem Machtverlust. Sie wissen ganz genau, bei neuen Bundestagswahlen werden sie alle verlieren. Sie stehen quasi zwar nicht vor dem Nichts, aber sie stehen doch vor der großen Bewährung in der nächsten Bundestagswahl. Und das ist das, was keiner eigentlich letztlich aus rationalen Gründen riskieren will und auch nicht riskieren kann. Aber auf der anderen Seite wissen Sie, und ich glaube, wir wissen es alle, dass binnen dieses einen Jahres nicht zu erwarten ist, dass diese Koalition eine ganz neue Statur gewinnen wird, einen neuen Zustand. Das heißt, die Kakophonie, die wir drei Jahre erlebt haben, geht weiter. Insofern fragt sich jede der drei Parteien, kann möglicherweise der Ausstieg jetzt sogar, wenn wir erhobenen Hauptes rausgehen, kann es sogar besser sein, als wir uns, wenn wir uns noch ein Jahr lang durchschlagen und dann möglicherweise immer mehr absacken? Gerade die FDP vertritt diesen Standpunkt in Teilen sehr deutlich, weil sie sich eigentlich ein Stück weit schon fast über dieses mickrige Europawahlergebnis, wo man ja nicht ganz so viel verloren hat, sondern mit 5,2% quasi noch gerade über die 5%-Hürde kam, sie sich Mut macht und sagt, vielleicht ist es besser, wir gehen jetzt raus und gehen dann letztlich in eine Bundestagswahl, um nicht binnen eines Jahres noch mehr zu verlieren.
Wobei es diese Kakophonie ja auch auf der anderen Seite gibt. Über die Schuldenbremse wird ja auch in der CDU sehr vielstimmig diskutiert. Welche Interessen stoßen da aufeinander?
Fundamentale Interessen. Und das ist so spannend. Es ist ja so, dass der eigentliche Treiber dieser ganzen Angelegenheit im Hintergrund Friedrich Merz, der CDU-Chef ist, der auch sehr auf frühe Wahlen drängt. Er hofft jetzt natürlich mit einem Ende der Koalition der Mann zu sein, der an der Täte, an der Spitze seiner Partei in den Wahlkampf gehen kann. Dann lief er alles auf ihn zu. Und deswegen treibt er die FDP mit seinem Verdikt keine Auflösung der Schuldenbremse vor sich her. Es gibt aber einen fundamentalen Widerspruch. Wir haben es heute Morgen gerade gehört. Herr Kretschmer, der Ministerpräsident von Sachsen, wie viele andere auch in seiner Partei, eigentlich wahrscheinlich sämtliche Ministerpräsidenten, sind der Meinung, dass es unbedingt aus ökonomischen Gründen eine Investitionsoffensive braucht, dass der Staat genau dieses Sondervermögen braucht, was übrigens weite Teile auch der ökonomischen Zunft von links bis rechts bis konservativ sagen, wir brauchen so etwas wie eine Anschubfinanzierung, ein Sondervermögen für Infrastruktur und vieles mehr. Das sagen die Ministerpräsidenten der Länder. Sie sind also bereit, der Regierung gewissermaßen die Hand zu reichen. Und da ist die ganz große Frage, ob Friedrich Merz diesen sehr klientelistischen, diesen sehr parteiegoistischen, aber keineswegs auf das Wohlergehen des Landes zielenden Kurs, der eigentlich primär nur darauf drängt, die nächste Wahl zu erreichen, ob er ihn durchhält. Denn er hat das ganz große Problem, wenn er die Regierung bilden müsste, stünde er vor der genau gleichen Frage, wo bekomme ich das Geld her, was das Land ganz ersichtlich braucht, um die notwendigen Investitionen zu tätigen.
Hält er ihn durch? Womit rechnen Sie?
Das ist die Frage. Der Druck aus den Ländern wird immer größer und eigentlich müsste sich Merz die Frage ja wirklich stellen. Ich glaube, er würde die Wahl auch so gewinnen. Er ist momentan ein reiner Taktiker. Er setzt auf die Kurzzeitigkeit, aber die strategische Frage, wie komme ich dann danach zu einer guten Koalition, die das Land in eine gute Zukunft bringt, beantwortet er nicht. Also insofern ist die große Frage, ob er durchhält. Ich habe den Eindruck, er will nicht darauf verzichten. Es gibt einen entscheidenden Grund. In der Bevölkerung herrscht interessanterweise, obwohl die ökonomische Zunft sehr dagegen ist, es herrscht noch immer ein großes Vertrauen in die Schuldenbremse. Die Mehrheit in der Bevölkerung wünscht einen harten Haushalt. Also, das ist der Grund, warum Merz durchaus mit der Mehrheit in der Bevölkerung stimmt und auf der anderen Seite vor allem die FDP in die Zange nimmt. Ließe er locker, könnte die FDP als die letzte Vertreterin der Schuldenbremse besonders erhobenen Hauptes in den Wahlkampf gehen. Das will Merz verhindern und insofern, glaube ich, wird er weiter an dieser Strategie festhalten, die eigentlich mehr eine Taktik ist.
Herr von Lucke, Sie haben Michael Kretschmer genannt, den Ministerpräsidenten von Sachsen von der CDU. Er hat heute früh bei uns im Deutschlandfunk darauf verwiesen, dass es gemeinsame Positionen aller Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten gäbe, etwa bei Energie-, Migrations- und Landwirtschaftspolitik. Dahinter steckt ja die Kritik, dass sich die Regierung um alles Mögliche kümmert, nur nicht um die Probleme, deren Lösung den Bürgerinnen und Bürgern eben auf den Nägeln brennt. Ist diese Kritik berechtigt?
Ja, sie ist in Teilen berechtigt, einfach deshalb, weil diese Koalition es nicht geschafft hat, eine einheitliche Meinung zu finden. Und was Kretschmer jetzt ja vorschlägt, durchaus übrigens auch mit Blick auf die Wahlen, die ja ihn ganz zentral betreffen, er hat am 1. September eine gewaltige Wahl zu schlagen und eine große Schlappe zu befürchten. Dieser Wunsch geht in die Richtung, fast schon im Sinne einer großkoalitionären Einigung, endlich die großen Probleme anzupacken, die offensichtlich in dieser Koalition eher zerrieben wurden und nicht wirklich angegangen wurden. Wenn es dieser Koalition jetzt eben am kommenden Freitag nicht gelingt, einen überzeugenden Aufschlag zu machen, dann wird die Kakophonie weitergehen, dann werden auch die Populisten, die Rechtspopulisten mit Freude auf diesen 1. September gucken, dieses Datum, das Kretschmer und viele andere jetzt gegenwärtig fürchten. Also insofern ist dieses Angebot, zu einer Großkoalition, in einer Einigung zu kommen, also ein Angebot letztlich an den Kanzler, aber in gewisser Weise auch an die FDP, denn Kretschmer setzt die FDP in gewisser Weise ja auch unter Druck. Er sagt, wir machen ein Sondervermögen mit, also bewegt euch. Das ist der Versuch, zu einer Lösung zu kommen, die letztlich etwas freisetzen könnte, was dann im Sinne dieses Landes wäre.
Wobei Kretschmer ja auch westwärts geblickt hat. Inwiefern, Herr von Lucke, steuert Deutschland auf französische Verhältnisse zu?
Ja, es ist zumindest im Osten des Landes so, dass die Erwartung, dass dort sowohl die AfD, aber auch das Bündnis Sahra Wagenknecht Ergebnisse erzielt, die in Richtung fast der 50%-Marke kommen, letztlich ein Regieren dann fast für CDU und andere unmöglich machen. Das ist dieses große Problem einer Unregierbarkeit, das wir mit dem dramatischen Harakiri, würde ich es nennen, von Macron, was er in Frankreich angerichtet hat, übrigens aber auch einer dramatischen Lage ja in den Vereinigten Staaten, wo man übrigens nicht den Eindruck haben kann, dass Herr Biden mit seiner heutigen Aussage den Befreiungsschlag geschafft hat, also indem er sagte, ich war schlicht zu müde in den Diskussionen. Also es ist eine Lage, in der man eigentlich nur hoffen kann, dass Deutschland als der wichtigste europäische Player in dieser Situation eine Stärke zeigt, die der Nachbar Frankreich nicht hat. Aber dieses Phänomen, Schwierigkeiten in der Regierbarkeit zu haben, das werden wir mit den Wahlen in Ostdeutschland sehr schnell erleben.
Die Lage in den USA fassen wir gleich zusammen, aber nehmen wir nochmal alles in den Blick, möglicherweise instabile Verhältnisse in Frankreich, dann eben möglicherweise Donald Trump im Weißen Haus und weiterhin Krieg in der Ukraine. Worauf muss sich die Bundesregierung einstellen?
Auf eine Lage, die so fundamental anders ist und so fundamental auch nach Investitionen, nach einer Führungsrolle in Europa verlangt, dass diese ganze Debatte um die Frage jetzt
der Aufrechterhaltung der schwarzen Null, einer Nichtverständigung auf das Aufheben der Schuldenbremse bereits am 5. November völlig obsolet sein könnte, weil dann Europa und dann speziell Deutschland in ganz anderem Maße gefordert sein sollte und wäre. Wenn Donald Trump sagen würde, das, was er angekündigt hat, macht er wahr, keine Unterstützung der Ukraine, Rückzug der Vereinigten Staaten, dann wären wir in ganz anderem Maße gefordert. Und das zeigt, wie eigentlich kleinteilig und fast an den Realitäten vorbei diese Koalition gegenwärtig verhandelt. Es geht um weit mehr. Die Investitionen, die gegenwärtig erforderlich sind, sind mit der kleinen finanzpolitischen Verteidigung der schwarzen Null nicht in Übereinstimmung. Es geht um viel mehr. Und das wird uns am 5. November, wenn es denn in den USA so weitergeht, dramatisch einholen.
Der Journalist und Publizist Albrecht von Lucke. Dankeschön für das Gespräch und auf Wiederhören.
Vielen Dank Ihnen, Herr Heinemann.